Wer von euch kann sich eigentlich noch an den letzten Jahrtausendwechsel erinnern? Ein paar wenige. Ah, doch ein bisschen mehr. Okay. Also für mich vom Gefühl her ist es, war das erst vor kurzem. Aber wenn ich es auf den Kalender schaue, ist es tatsächlich schon 17 Jahre her. Dann dachte ich mir, eigentlich muss ich mich nicht wundern, dass meine Kinder sich nicht mehr daran erinnern können. Jedenfalls war die Erwartung des Kalenderjahres 2000 damals etwas ganz Spannendes und Aufregendes. Der Handel hat natürlich nur das Geld im Sinn gehabt und durch Millennium Editions versucht, zusätzliche Umsätze zu erwirtschaften. Aber viele Leute hatten auch Angst. Weniger Angst, dass das das Ende der Welt sein könnte, sondern sie machten sich Sorgen um die ganze computergesteuerte Industrie und Wirtschaft. Warum eigentlich? Ja, viele Systeme arbeiteten mit zweistelligen Jahresangaben. Und was kommt nach 99? Normalerweise 100. Aber bei zweistelligen Jahreszahlen 00. Und ich glaube nicht, dass ein Mensch am 1. Januar 2000 das Datum 1.1.100 geschrieben hat. Aber wie würden die Computer das machen? Und man wusste es nicht. Und so hatten die Leute Angst vor einem ausbrechenden Chaos. Und diese Angst hat sich nachher als unbegründet herausgestellt. Es sind keine größeren Systemausfälle in dem Zusammenhang bekannt geworden. Und ein paar Leute oder Gruppen haben natürlich auch schon das Ende der Welt erwartet. Die gibt es immer. Erst vor einer Woche mussten da wieder einige enttäuscht werden, weil der Herr doch nicht gekommen ist, obwohl diese besondere Sternkonstellation stattgefunden hat. Aber die meisten Menschen haben sich durch ihre Sorgen und Befürchtungen nicht lähmen lassen, sondern sie haben ganz normal weitergelebt. Aber erinnert ihr euch auch noch dran, wie das 1000 Jahre davor war? Nicht? Ja, 1000 Jahre vorher, als die Menschen auf die erste Jahrtausendwende nach Christus gewartet haben. Die Kirche predigte damals, dass mit der Geburt Christi das tausendjährige Reich begonnen habe, mit der Herrschaft der Heiligen mit Christus, und dass nach 1000 Jahren das Ende der Welt kommen würde. Und damals glaubten die Leute alles, was die Geistlichen ihnen erzählten. Heute glauben die Leute auch alles, aber nicht, was die Kirche erzählt, sondern was das Fernsehen sagt. Jedenfalls, das gefürchtete Jahr nahte heran und die Leute gaben die gewöhnlichen Beschäftigungen des Lebens auf. Warum sollte man pflügen und säen, wenn niemand übrig bleiben würde, um zu ernten? Warum Häuser bauen oder renovieren, wenn doch in einigen Monaten alles zu Ende sein würde? Warum Geschichtschroniken schreiben, wenn man keine Nachkommen mehr erwartete, die das irgendwann mal lesen? Die Fürsten und Bischöfe, die verabschiedeten sich von ihren Freunden und Familien, sie reisten zu den Küsten Palästinas, weil sie der Meinung waren, der Berg Zion würde den Thron Christi bilden, wenn er herabkommt, um die Welt zu richten. Und es wurden große Summen an Geld an die Kirchen und Klöster gespendet, um sich ein günstigeres Urteil von Seiten des höchsten Richters zu sichern. Und große Scharen des Volkes schlugen ihre Schlafstätten in den Hallen der geweihten Gebäude oder wenigstens in ihrem Schatten auf. So schreibt Andrew Miller das in seinem Werk Geschichte der christlichen Kirche. Und irgendwann waren natürlich die Vorräte an Getreide und Schlachtvieh zu Ende, aber nirgends wurden Anstalten getroffen, für die Zukunft vorzusorgen. Die Not wurde immer größer, aber die Menschen warteten nur noch auf diesen letzten Tag des ersten Jahrtausends nach Christus. Und irgendwann kam dieser Tag, gefolgt von einer schlaflosen Nacht für ganz Europa. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Ausmaß der Angst vorstellen könnt, die in den Herzen der Menschen geherrscht hat in dieser Nacht. Millionen von Menschen. Aber die Nacht verging und der nächste Tag sah genauso aus wie der Tag vorher. Die Leute mussten ihre Arbeit wieder aufnehmen und begannen zu pflügen und zu säen. Ja, und hätten Sie doch mal Prediger 11 gelesen und das beherzigt, was der weise Salomo da schreibt. Wir lesen Prediger 11, Verse 1 bis 6. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Gib einen Teil an 7, ja sogar an 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, wird nicht sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine im Leib der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend zieh deine Hand nicht ab, denn du weißt nicht, welches gedeihen wird, ob dieses oder jenes, oder ob beides zugleich gut werden wird. Achte nicht auf den Wind und sieh nicht auf die Wolken, sondern sähe deinen Samen, wie am Morgen, so auch am Abend. Denn du weißt nicht, schreibt der Salomo. Was war der Fehler der Menschen in Europa bei der ersten Jahrtausendwende nach Christus? Sie dachten, sie wissen. Was glaubten sie zu wissen? Sie dachten, sie wissen, an welchem Tag das Ende der Welt gekommen sei. Und was schreibt Salomo? Du weißt nicht. Du weißt nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Du weißt nicht, welches der Weg des Windes ist. Du weißt nicht, wie die Gebeine im Leib der Schwangeren sich bilden. Du weißt das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Und du weißt nicht, welche Saat gedeihen wird, ob diese oder jene oder ob beides zugleich gut werden wird. Du weißt nicht. Und es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Aber warum schreibt der Salomo uns überhaupt, was wir nicht wissen? Er teilt uns das ja nicht einfach so mit, weil er uns zeigen möchte, wie dumm wir sind. Es hat auch nichts mit Dummheit zu tun, sondern damit, dass wir nicht in die Zukunft blicken können. Wir wissen über die Zukunft nur das, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Und das ist schon eine ganze Menge. Aber warum hält Salomo uns dieses "Du weißt nicht" so massiv vor Augen? Er schreibt in diesem Abschnitt so oft "Du weißt nicht", weil er damit etwas begründet. Er sagt nicht einfach nur "Du weißt nicht", sondern "Denn du weißt nicht". Salomo begründet damit, warum wir etwas ganz Bestimmtes tun sollen. Und das machen wir mit unseren Kindern eigentlich genauso. Meistens begründen wir damit zwar, was sie nicht tun sollen, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Lauf nicht ohne zu gucken auf die Straße, denn du weißt nicht, ob da ein Auto kommt oder nicht. Spring nicht vom Baum aufs Trampolin, denn du weißt nicht, ob du dir dabei nicht was brechen würdest. Oder füttere nicht die Ziegen im Nachbarsgarten, denn du weißt nicht, was sie fressen dürfen und was nicht. Ich weiß nicht, ob das bei Ziegen so gefährlich ist wie bei Pferden, aber man weiß ja nie. Also alles Beispiele aus unserem Alltag zu Hause. Ja, was begründet Salomo mit seinem "Denn du weißt nicht"? Zusammenfassend sagt er zwei Dinge. Erstens, verteile dein Brot und zweitens, sähe deinen Samen. Und das Erste, das hatten die Menschen damals am Ende des 10. Jahrhunderts gemacht. Sie hatten ihr Brot wirklich verteilt. War nichts mehr da. Das Zweite dagegen nicht. Sie hatten aufgehört, ihre Felder zu bestellen. Sie hatten nichts gesät. Aber was bedeutet das für uns? Heißt es, dass wir alle Brotbäcker und Landwirte werden müssen? Natürlich nicht. Man könnte auch sagen, erstens sei freigebig und zweitens arbeite fleißig. Es geht nicht nur um Landwirtschaft, sondern um jede Art von Arbeit und Broterwerb. Und möglicherweise hatte Salomo sogar seine Handelsschiffe im Sinn, als er schrieb, wirf dein Brot auf die Fläche der Wasser. In manchen Bibelübersetzungen heißt es ja auch, lass dein Brot übers Wasser fahren. Und dann würde der Vers 2 nicht in erster Linie Freigebigkeit bedeuten, sondern eher Risikominimierung. Er setzt nicht alles auf eine Karte. Vielleicht dachte Salomo aber auch an die Felder, die zur Saatzeit oft noch teilweise unter Wasser standen. Und für diese Möglichkeit spricht zum Beispiel Jesaja 32, Vers 20, wo es heißt: Glückselig ihr, die ihr an allen Wassern seht. Und ich dachte mir, wahrscheinlich ist Freigebigkeit für uns das Wichtigere von beiden Themen. Ja. Nicht Risikominimierung. Aber ich möchte heute eigentlich nicht so viel über materielle Dinge reden. Und es sind ja nicht nur materielle Güter, die wir austeilen sollen. Und es ist nicht nur natürlicher Samen, den wir säen und einpflanzen sollen. Sei es in der Landwirtschaft, in der Tierzucht oder auch in der Familienplanung. Es gibt noch ein viel höheres Gut, das wir haben. Einen viel wichtigeren Samen, den wir ausstreuen sollen. In der Bibel wird Brot sehr oft als Bild für das Wort Gottes verwendet. Und Gott selbst sagt in 5. Mose 8, Vers 3, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, das aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und in Johannes 6, da spricht der Herr Jesus von sich selbst als dem Brot des Lebens. Und genauso wird in der Bibel auch das Säen des Samens als Bild für das Ausstreuen des Wortes Gottes gebraucht. Der Herr Jesus hat es zum Beispiel in verschiedenen Gleichnissen so getan. Und in Markus 4, Vers 14, da deutet er für die Jünger das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und er erklärt ihnen: Der Sämann sät das Wort. Also der Herr ist der Sämann und der Same ist das Wort. Und in diesem Licht wollen wir den Text aus Prediger 11, Vers 1 bis 6 heute betrachten. Erstens, verkündige das Wort, denn du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt. Zweitens, verkündige das Wort, denn du weißt nicht, wann der beste Zeitpunkt ist. Und drittens, verkündige das Wort, denn du weißt nicht, welche Saat Frucht bringen wird. Meine Frau hat mich schon geschimpft, dass ich so altmodische Worte nehme, die nicht so einschlagen. Verkündigung, ja. Ich sollte lieber sagen, sag's weiter. Dann dachte ich vielleicht auf Englisch, tell it. Aber wie mache ich den Satz dann weiter? Tell it because you don't know, dann wird es schon wieder kompliziert zu merken. Ja. Also sag's weiter, denn du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt. Sag's weiter, denn du weißt nicht, wann der beste Zeitpunkt ist. Sag's weiter, denn du weißt nicht, welche Saat Frucht bringen wird. Und bevor du jetzt abschaltest, weil du denkst, Wortverkündigung sei ja nur etwas für Prediger und Evangelisten, möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen. Es ist ein Irrglaube, dass nur bestimmte Christen den Auftrag haben, die frohe Botschaft des Evangeliums anderen Menschen weiterzusagen. Es ist nicht nur Aufgabe der Gottesdienstprediger und besonders begabter Evangelisten, das Wort Gottes zu verkündigen. Und Verkündigung findet auch nicht nur von der Kanzel aus statt, sondern hauptsächlich im persönlichen Gespräch mit Freunden, mit Bekannten, mit Nachbarn, mit Kollegen, oder auch mit Leuten, die dir auf der Straße begegnen, die du in Bus und Bahn triffst oder auch beim Einkaufen. Jeder Christ ein Evangelist, sagt ein Sprichwort. Also erstens, sag's weiter, denn du weißt nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Die ersten drei Verse lese ich nochmal. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Gib einen Teil an sieben, ja sogar an acht, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser. Warum auf die Fläche der Wasser? Nicht damit es ertrinkt, sondern lass dein Brot übers Wasser fahren. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, Vers 15. Das Evangelium soll sich ausbreiten. Ihr sollt meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde, steht in Apostelgeschichte 1, 8. Oder allen Nationen muss das Evangelium gepredigt werden, sagte Jesus in Markus 13, Vers 10. Behalte dein Brot nicht für dich. Ja, es hat dich satt gemacht. Es hat dir Leben gegeben, es hat dir ewiges Leben gegeben. Aber gib dich damit nicht zufrieden, gib es weiter an andere. Wenn du mit den Leuten redest, dann rede mit ihnen auch über das Evangelium. Gib ihnen etwas ab von dem Brot des Lebens. Es gibt so viele Gelegenheiten und wir nutzen sie viel zu wenig. Aber was sind zum Beispiel solche Gelegenheiten? Es gibt Gelegenheiten, die man planen kann. Ich hatte auf der Arbeit ein geplantes Gespräch mit einem Mitarbeiter, den wir nach langem Hin und Her in ein Festangestelltenverhältnis übernommen haben. Und wahrscheinlich hätte fast jeder andere Vorgesetzte an meiner Stelle gesagt, nein, der Zug ist jetzt abgefahren. Wir suchen uns jemand anders. Und ihm war das klar. Also habe ich mir im Vorfeld überlegt, was ich ihm sagen kann. Und als es dann soweit war, habe ich genau das gesagt, was ich mir vorgenommen hatte. Ich habe zu ihm gesagt, ich möchte dir gerne erzählen, warum ich manchmal anders handle und anders entscheide, als die meisten Vorgesetzten es an meiner Stelle tun würden. Ich glaube an Gott und ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Und Gott hat mir diese Chance gegeben und Gott gibt diese Chance jedem Menschen, der eine persönliche Beziehung zu ihm haben möchte, obwohl kein Mensch es verdient hat. Und weil Gott mir diese Chance gibt und sie jedem gibt, deshalb möchte ich auch anderen Menschen eine Chance geben, auch wenn andere das nicht tun würden. Ja, und ich habe ihm gesagt, trotz diesem ganzen Hin und Her bringe ich dir Vertrauen entgegen und wir übernehmen dich als festen Mitarbeiter. Das war eine gute Gelegenheit, wo ich mir vorher überlegen konnte, wie kann ich etwas vom Evangelium weitersagen. Und das kannst du auch tun, wenn du dich zum Beispiel mit einer Nachbarin zum Kaffeetrinken triffst oder wenn du mit einem Arbeitskollegen zum Laufen oder zum Angeln gehst. Wenn du vor der Bundestagswahl mit jemandem über Politik geredet hast, dann hättest du sagen können, naja, es gibt eine weitaus wichtigere Wahl und da bin ich froh, dass ich richtig gewählt habe. Und dann wäre wahrscheinlich zurückgekommen, hä, was meinst du für eine Wahl? Und schon hast du eine Steilvorlage für ein persönliches Zeugnis und kannst deinem Gesprächspartner das Evangelium erklären. Manchmal ergeben sich aber auch spontane Gelegenheiten. Und da muss ich mich oft oder würde mir oft gerne in den Ellbogen beißen. Es geht ja nicht, aber ja, ich würde es gerne, weil ich einfach zu langsam bin. Und bis mir eine passende Überleitung eingefallen ist oder bis ich mich innerlich überwunden habe, da ist der Zug meistens schon abgefahren. Ein Beispiel, vor kurzem saß ich bei der Assistentin meines Chefs im Büro, weil ich sie in einem etwas komplexeren Computergramm schulen musste. Und dann kam unser Chef ins Büro, er sieht ein vorbereitetes Päckchen auf dem Tisch liegen und fragt, wer hat das Adressetikett geschrieben? Sie antwortet ihm, ich, warum? Man sollte vielleicht die Firma noch draufschreiben, nicht nur den Ansprechpartner. Sie wieder zu ihm, irgendwie fühle ich mich heute ständig auf der Anklagebank hier. Nachdem er das Büro wieder verlassen hat, sagt sie, weil er öfter anderen Leuten ihre Fehler vorhält, wie war das nochmal, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Ein Bibelzitat. Was kann dir Besseres passieren? Da kannst du normalerweise gleich aufspringen und fragen, weißt du eigentlich, von wem dieses Zitat stammt? Und dann kannst du die Geschichte von Jesus und von der angeklagten Ehebrecherin erzählen. Und du kannst fragen, was denkst du, warum sind die alle weggegangen? Warum hat keiner einen Stein geworfen? Und wer hätte denn als Einziger das Recht gehabt, einen Stein zu werfen? Warum hat Jesus keinen Stein geworfen? Warum hat er die Frau begnadigt? Und dann kannst du erzählen, dass Gott Sünde bestrafen muss, aber dass er seinen Sohn an unserer Stelle bestraft hat, dass Jesus diese Strafe stellvertretend für uns getragen hat. Du kannst erzählen, dass das stellvertretende Opfer Jesu für jeden wirksam ist, der an Jesus glaubt und der das Regiment über sein eigenes Leben an den Herrn Jesus abtritt. Du hast die Möglichkeit, das ganze Evangelium zu erklären. Natürlich, solange der andere bereit ist, gerne zuzuhören. Aber ich war zu langsam. Und ihr dürft da gerne für mich beten, dass ich da im Zeugnisgeben spontaner werde. Und ich freue mich sehr über euch, wenn ihr das besser macht, als ich es da gemacht habe. Ja, und vielleicht denkst du jetzt auch, ich habe das ja schon oft probiert, aber irgendwie hat keiner so richtiges Interesse. Und das mag sein. Die Leute sind heutzutage weit weg von Gott und vom Evangelium von Jesus. Sie sind sehr weit weg. Da braucht es oft sehr viel Zeit, bis die erste Frucht zu sehen ist. Aber das ist kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Im Gegenteil, wir müssen dranbleiben. Und Salomo sagt ja auch gleich im ersten Vers, nach vielen Tagen wirst du es finden. Es kann lange dauern, bis du siehst, dass das, was du weitergegeben hast, Frucht bringt. Bei diesem Vers muss ich irgendwie immer an eine Flaschenpost denken. Wenn du einen Brief in eine Flasche steckst und die Flasche ins Meer wirfst, dann kann es auch lange dauern, bis die Flasche irgendwo an Land gespült wird und bis sie von jemandem noch gefunden wird. Und laut Guinness Buch der Rekorde befand sich die bis heute am längsten im Meer getriebene Flaschenpost 108 Jahre und 138 Tage im Wasser. Am 30. November 1906 im britischen Plymouth von einem Mann, der Meeresströmungen erforschte, ins Wasser gelassen und im April 2015 am Strand der Nordseeinsel Amrum von einer Spaziergängerin gefunden. Und das ist jetzt natürlich im Verhältnis zu der langen Zeit keine allzu große Strecke, die diese Flasche zurückgelegt hat. Da kann die Weinflasche aus Hennef eine ganz andere Geschichte erzählen. 1993 hat jemand bei Hennef eine Flaschenpost in die Sieg geworfen. Und diese Weinflasche wurde nur 3 Jahre später in Falmouth gefunden. Das ist in der Nähe von Boston. Diese Flasche hatte den ganzen Ozean überquert. Und genauso ist es oft, wenn wir das Evangelium weitersagen. Manche Leute siehst du nie wieder. Aber irgendwann bekehren sie sich vielleicht. Und dein Zeugnis war ein wichtiger Beitrag dazu. Manche erzählen dir Jahre später, was Gottes Wort, weitergegeben durch dich, in ihrem Leben bewirkt hat. Gib einen Teil an 7, ja sogar an 8, denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Das ist die erste Denn-du-weißt-nicht-Begründung. Du weißt nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Und weiter, wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an dem Ort, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Heute hast du die Gelegenheit. Heute sind die Wolken voll Regen. Also lass sie sich auf die Erde entleeren. Die natürlichen Wolken tun das auch. Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt und nicht dahin zurückkehrt, wenn er nicht die Erde getränkt und befruchtet und sie hat sprossen lassen und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ein Zitat aus Jesaja 55, Verse 10 und 11. Also lass die Wolken sich auf die Erde entleeren. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser. Streue das Wort Gottes aus, denn nach vielen Tagen wirst du es finden. Es wird nicht leer zu Gott zurückkehren. Aber wenn ein Baum erstmal gefallen ist, dann bleibt er da liegen, wohin er gefallen ist. Dann bringt ihm der Regen nichts mehr. Wenn ein Mensch tödlich verunglückt ist, dann kannst du ihn nicht mehr evangelisieren. Du weißt nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird, sagt der Prediger. Alles Mögliche kann geschehen. Es kann auch etwas passieren, das uns viele Möglichkeiten wegnehmen wird, die wir heute haben, um das Wort Gottes auszustreuen. Du weißt es nicht. In anderen Ländern gibt es nicht so viele Möglichkeiten wie bei uns. Und auch bei uns war es nicht immer so, wie es ist. Und das kann sich auch ganz schnell wieder ändern. Zeichen der Zeit sind in dieser Hinsicht nicht sehr verheißungsvoll. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen zwar einiges über die Zukunft, aber wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Darum sollten wir das Wort austeilen. An 7, die biblische Zahl der Vollkommenheit, ja sogar an 8, also noch darüber hinaus. Betrachte deinen Evangelisationsauftrag nie als erledigt, als abgeschlossen, solange du noch die Möglichkeit hast, das Wort weiterzusagen. Und wenn du schon mit 7 Leuten geredet hast, dann habe immer noch Munition für einen 8. in der Tasche. Also sag's weiter, denn du weißt nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Der 2. Punkt, sag's weiter, denn du weißt nicht, wann der beste Zeitpunkt ist. Verse 4 und 5. Wer auf den Wind achtet, wird nicht sehen, und wer auf die Wolken sieht, wird nicht ernten. Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine im Leib der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Heute ist ein schlechter Tag zum Sehen. So ein Wind. Mal schauen, ob es morgen besser ist. Der nächste Tag. Ja, ist schon besser als gestern, aber ein bisschen Wind ist immer noch da. Vielleicht ist morgen noch besser. Am nächsten Tag. Hätte ich doch nur gestern gesät. Heute ist ja ganz schlecht. Es stürmt ja richtig. Wann ist der beste Zeitpunkt? Hast du schon mal den besten Zeitpunkt verpasst? Ging es dir vielleicht schon mal so, dass du zu lange gewartet hast, dass du immer auf eine noch bessere Gelegenheit gewartet hast? Auf einen noch besseren Zeitpunkt? Und irgendwann musstest du dir eingestehen, ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst. Leute fragen sich, wann ist der beste Zeitpunkt, meine Aktien abzustoßen? Wann ist der beste Zeitpunkt, meine Sportlerkarriere zu beenden? Wann ist der beste Zeitpunkt, meiner Angebeteten einen Heiratsantrag zu machen? Wann ist der beste Zeitpunkt, eine Familie zu gründen? Diese Fragen beschäftigen die Menschen. Und sie haben Angst, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Und man will ja auch nicht etwas zu früh machen und nachher dann feststellen müssen, hätte ich doch nur abgewartet. Wir haben vor ein paar Jahren vorzeitig unseren Wohnungskredit verlängert, weil wir uns die niedrigen Zinsen sichern wollten. Tja, die Zinsen sind noch weiter gefallen. Und zu allem Überfluss mussten wir mit dem Verkauf der Wohnung jetzt auch noch eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Das war jetzt im Verhältnis zwar nicht so viel, aber wir hätten es uns sparen können, wenn wir abgewartet und keinen neuen Darlehensvertrag abgeschlossen hätten. Aber wer konnte das wissen? Woher willst du wissen, wann der beste Zeitpunkt ist? Ja, und was ist nun der beste Zeitpunkt, jemandem etwas vom Herrn Jesus zu erzählen? Wann ist der beste Zeitpunkt, dem Kollegen das Evangelium zu erklären? Wann ist der beste Zeitpunkt, deinen Nachbarn gegenüber den Herrn und deinen Glauben zu bekennen? Ein Top-Experte für Motivation und Spitzenleistung. Ich weiß nicht, ob er sich nur selber so nennt oder andere. Auf jeden Fall nennt er in seinem Internetblog folgende Erfolgsregel. Wer zu lange auf den Zeitpunkt wartet, an dem er könnte, verpasst den Zeitpunkt, an dem er kann. Und das ist genau das, was der Prediger hier sagt. Wer auf den Wind achtet, der wird nicht sehen. Und wer auf die Wolken sieht, der wird nicht ernten. Und natürlich ist es nicht in jeder Situation angebracht, über den Glauben zu reden. Aber oft sind wir wahrscheinlich eher zu vorsichtig und denken uns, nee, das passt jetzt nicht. Und wenn wir erstmal in diesem Fahrwasser drin sind, dann ist es irgendwie immer gerade unpassend. Wenn du auf den richtigen Zeitpunkt warten möchtest, um Zeugnis abzulegen, um jemandem ein christliches Buch weiterzugeben, um jemanden zum Bibellesen einzuladen, dann wirst du es wahrscheinlich nie tun. Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Warte nicht auf den optimalen Zeitpunkt, sondern nutze die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Und zu ungelegener Zeit, das bedeutet übrigens nicht, wenn es dem anderen ungelegen ist. Es bedeutet, dass du immer bereit sein sollst, Zeugnis zu geben, egal ob es dir gerade gelegen kommt oder nicht. Manche Christen nutzen nicht nur jede Gelegenheit, sondern auch jede Ungelegenheit. Und dadurch verstören sie die Leute, sodass die irgendwann wirklich nichts mehr hören wollen. Und das ist natürlich nicht unser Ziel. Man kann manchmal mit Argumenten gegen einen Menschen gewinnen, aber dabei den Menschen selbst verlieren. Und in dem Fall wäre das Ziel verfehlt. Und lieber verliere ich mit Argumenten und gewinne dafür den Menschen, weil er sieht, dass ich nicht mit ihm streiten will. Weil er sieht, dass ich auf seine Befindlichkeiten Rücksicht nehme und aufhöre zu reden, wenn er nicht drüber reden will. Aber grundsätzlich sollten wir jede Gelegenheit nutzen, denn wann der optimale Zeitpunkt ist, das wissen wir nicht. Wie du nicht weißt, welches der Weg des Windes ist, wie die Gebeine im Leib der Schwangeren sich bilden, ebenso weißt du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Du kennst den Weg des Windes nicht. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3, Vers 8. Ich finde diese Parallele wirklich faszinierend. Der Salomo schreibt hier über den Weg des Windes, über den Wind, den wir zwar wahrnehmen, von dem wir aber nicht wissen, welchen Weg er nimmt. Und im gleichen Satz beschreibt er das Wunder, wie ein Mensch im Bauch einer schwangeren Frau entsteht. Und dann erzählt der Herr Jesus dem Nikodemus auch, dass wir nicht wissen, woher der Wind kommt und wohin er geht. Und der Herr Jesus beschreibt dann das Wunder, wie ein Mensch aus dem Geist geboren wird. Das hat mich echt fasziniert, wo mir das aufgefallen ist. Es ist Gottes Werk. Wir sehen nicht, was genau passiert. Wir wissen nicht, was alles zu der Entstehung des neuen Lebens beigetragen und mitgewirkt hat. Und wir wissen auch nicht, welchen Weg der betreffende Mensch nehmen wird, wie er sich weiterentwickeln wird. Darüber, wie sich die Knochen eines Babys im Mutterleib einer schwangeren Frau bilden, darüber wissen wir schon ein wenig, das ist klar. Auch durch die technischen Möglichkeiten wie Ultraschall und dergleichen, da kann man einiges beobachten. Aber irgendwo bleibt es trotzdem ein Wunder. Am Anfang sind da nur Samen und Eizelle, die sich miteinander verbinden. Und am Ende kommt ein vollständiger Körper mit allen Knochen und Organen raus. Ein neuer Mensch mit einer ganz individuellen eigenen Persönlichkeit. Es ist und bleibt ein Wunder. Und in Psalm 139 ist das so wunderbar beschrieben, das möchte ich uns vorlesen. Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Denn du besaßest meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Die Entstehung eines neuen Menschen, eines neuen Lebens, ist Gottes Werk. Und wie viel mehr die Entstehung eines neuen geistlichen Lebens. Die Wiedergeburt eines Menschen, es ist ein Wunderwerk Gottes. Und wir können dieses Werk Gottes nicht ganz erfassen. Du weißt das Werk Gottes nicht. In Prediger 8, da führt der Salomo diesen Gedanken noch etwas weiter aus. Prediger 8, Vers 16 und 17. Da sagt er, als ich mein Herz darauf richtete, Weisheit zu erkennen und das Treiben zu besehen, das auf der Erde geschieht, denn weder bei Tag noch bei Nacht sieht man den Schlaf mit den Augen, da habe ich bezüglich des ganzen Werkes Gottes gesehen, dass der Mensch das Werk nicht zu erfassen vermag, das unter der Sonne geschieht, indem der Mensch sich abmüht, es zu suchen, aber es nicht findet. Und selbst wenn der Weise es zu erkennen meint, vermag er es doch nicht zu erfassen. Du weißt das Werk Gottes nicht. Du meinst es zu erkennen, schließlich gehörst du ja zu den Weisen, aber du kannst es doch nicht erfassen. Du siehst einen Menschen oft nicht an, ob er gerade offen ist für das Evangelium, ob er gerade vorbereitet ist für eine Botschaft von Gott. Es kann sogar so sein, dass es so aussieht, als ob er gerade überhaupt kein Interesse ist. Und doch kann es sein, dass gerade in dem Moment, wo du diesen Eindruck hast, dass da gerade absolut nichts geht, dass gerade dann Gott bei diesem Menschen am Wirken ist. Es kann sein, du weißt es nicht. Und darum bleib dran. Weil du das Werk Gottes nicht kennst, Nütze die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Sag's weiter, denn du weißt nicht, wann der beste Zeitpunkt ist. Der dritte Punkt. Sag's weiter, denn du weißt nicht, welche Saat Frucht bringen wird. Vers 6. Am Morgen sähe deinen Samen und am Abend zieh deine Hand nicht ab, denn du weißt nicht, welches gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Wenn man nur immer wüsste, was sich lohnt und was nicht. Wenn man nur wüsste, ob die neue Geschäftsidee oder das neue Produkt ein Erfolg wird. Werden die ganzen Vorleistungen und Investitionen sich rentieren? Was, wenn nicht, wenn sich das Ganze als ein Riesenflop entpuppen wird? War dann die ganze Arbeit und Mühe umsonst? Wenn der Bauer mal nicht weiß, ob die nächste Ernte gut oder schlecht wird, hält ihn das dann davon ab, im Frühjahr zu säen? Oder bestellt er etwa nur die Hälfte seiner Felder, weil er denkt, im Falle einer guten Ernte wird es ja ausreichen? Natürlich nicht, sondern gerade weil er im Voraus nicht weiß, welche Saat wie gedeihen wird, darum sät er überall, wo er nur kann. Und es ist ja nicht so, dass der Bauer gar keinen Einfluss auf die Ernte nehmen kann. Er kann schon einiges tun. Er kann den Boden vorbereiten, ihn auflockern, damit der Boden die Saat gut aufnimmt. Er kann seine Felder düngen. Er kann sie bewässern. Und er muss das alles auch tun, wenn er eine gute Ernte erwarten möchte. Trotzdem weiß er lange Zeit nicht, ob die Ernte auch wirklich gut werden wird. Und wenn du wüsstest, welche Leute jetzt positiv auf das Evangelium reagieren und sich über kurz oder lang bekehren werden, wie würde sich das dann auf deine evangelistische Tätigkeit auswirken? Wahrscheinlich würdest du dich nur mit den Leuten beschäftigen, nur mit den Leuten über den Glauben reden, von denen du weißt, dass sie sich irgendwann bekehren werden. Und du könntest jetzt deine Zeit viel effektiver nutzen. Du würdest dich nicht um Menschen bemühen, die am Ende doch nicht glauben wollen. Wäre das nicht viel besser, wenn wir im Voraus wüssten, wer sich bekehren wird? Ich glaube nicht. Gott möchte nämlich, dass alle Menschen das Evangelium hören. Und nicht nur das, er will auch, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du weißt nicht, welches gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Das weißt du nicht. Aber du weißt, wenn du den Boden nicht auflockerst, dann wird der Boden den Samen nicht aufnehmen können. Also lockere den Boden. Aber wie lockert man den Boden? Wie macht man das? Indem man sich mit den Leuten beschäftigt, Zeit mit ihnen verbringt, ihnen Hilfe anbietet und natürlich indem man für sie betet. Ich habe euch ja vor kurzem von unseren Nachbarn in Seekirchen erzählt, die sich dieses Jahr bekehrt haben. Da war das auch so. Vor uns waren andere da. Die haben den Boden gelockert. Der eine hat ihnen beim Umzug geholfen. Der nächste hat eine Freundschaftsbeziehung zu ihnen aufgebaut, hat sich regelmäßig mit ihnen getroffen, hat sie zu einer evangelistischen Freizeit mitgenommen. Dort haben sie dann weitere Christen kennengelernt. Und da waren sie beeindruckt von dem liebevollen Umgang der Gläubigen untereinander und auch von der Herzlichkeit ihnen gegenüber. Und das war einerseits Vorbereitung des Bodens, andererseits war es auch schon die erste Saat. Und es hat Jahre gedauert. Ja, auf der Freizeit hat man die Bibel gelesen, sie bekamen eine eigene Bibel geschenkt, ein Leben ist mehr Abreißkalender. Und als wir kamen, da war durch andere schon sehr viel Vorarbeit geleistet worden. Und wir durften noch einen klitzekleinen Teil beitragen und die Freude erleben, dass sie sich bekehrten. Es gibt aber auch andere Fälle, wo sich Christen schon seit Jahren um Menschen bemühen, die teilweise sehr offen scheinen, wo sich aber nichts tut. Und kein Mensch weiß, ob diese Leute noch irgendwann zum Glauben kommen werden. Und trotzdem, oder gerade deswegen, kümmern Sie sich weiter um Ihre nichtgläubigen Freunde. Du weißt nicht, welche Saat gedeihen wird. Andererseits kannst du dich aber auch nicht um alle kümmern, um alle Menschen. Du kannst dich nicht mal um alle deine Verwandten und Bekannten kümmern. Es geht nicht. Dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Dein Körper braucht auch ein paar Stunden Schlaf. Du hast auch noch andere Verpflichtungen, zum Beispiel in der Gemeinde, in der Familie. Und wahrscheinlich musst du auch noch 8 bis 10 Stunden am Tag arbeiten. Und du brauchst außerdem auch mal Zeit zur Ruhe und Regeneration. Deine Zeit ist begrenzt. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als dich zu entscheiden, um welche 2 bis 3 Leute du dich intensiver kümmern möchtest. Bloß wie entscheidet man sich da? Ich kann nur sagen, bete darum, dass der Herr dich zu den Menschen führt, die offen sind. Salomo sagt zwar, du weißt nicht, aber wir wissen, der Herr weiß. Also lass dich vom Herrn führen. Und wahrscheinlich wirst du dann ziemlich deutlich erkennen, mit welchen Personen du Zeit verbringen solltest. Ja, ob die Menschen letztendlich zum Glauben kommen werden, mit denen du über den Glauben redest oder mit denen du die Bibel liest, das weißt du nicht. Du weißt nicht, welche Saat aufgehen und Frucht bringen wird. Darum, sagt der Prediger, fange am Morgen an und hör am Abend nicht auf. Sag's weiter, denn du weißt nicht, welche Saat Frucht bringen wird. In Lukas 19, Vers 12 und 13, da heißt es, er sprach nun, also Jesus, ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich komme. Der Herr Jesus ist jetzt sozusagen außer Landes. Klar, er ist mitten unter uns, er ist in unseren Herzen, aber physisch ist er 40 Tage nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgenommen worden. Wir haben viel von ihm empfangen, sowohl geistliche als auch irdische Gaben, vor allem aber die frohe Botschaft des Evangeliums und ewiges, überströmendes Leben. Und wir sollen das alles nicht für uns behalten. Handelt, bis ich komme. Der Auftrag ist klar. Gib's weiter, teile aus, sehe den Samen, verkündige das Evangelium. Es gibt sehr viele Gründe, warum wir das tun sollen, und 3 davon konnten wir heute aus den Aufzeichnungen des Predigers Salomo ableiten. Erstens, denn du weißt nicht, wie viel Zeit noch bleibt. Zweitens, denn du weißt nicht, wann der beste Zeitpunkt ist. Und drittens, denn du weißt nicht, welche Saat Frucht bringen wird. Lass dich nicht durch irgendwelche menschlichen Überlegungen davon abhalten, das Wort Gottes auszustreuen, sondern nütze die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Im Vertrauen auf den Herrn. Schließlich ist er der Herr der Ernte. Bete um Gelegenheiten, bete um offene Türen, bete um die richtigen Worte und lass dich vom Herrn der Ernte führen. Lasst uns handeln, bis unser Herr wiederkommt. Verkündige das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit, denn du weißt das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Ich möchte noch beten.